Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die Hallenleichtathletik-WM in Birmingham ist Geschichte. Über 3 bzw. 4 Tage, da gab es Hochleistungsleichtathletik in der Halle zu sehen und aus deutscher Sicht sogar mit einer ganz, ganz guten Bilanz. Wir ziehen mal ein bisschen Bilanz über das sehr kleine deutsche Leichtathletikteam, was sich nach Birmingham aufgemacht hat. Einige der Medaillenambitionen, die sind ja am Ende auch tatsächlich wahr geworden. 3 Medaillen gab es. Wer sie genau geholt hat und wie es insgesamt einzuschätzen ist, wie auch das deutsche Team damit zufrieden ist, das kann uns unser Leichtathletik-Experte Sebastian Mühlenhof erzählen. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja, fassen wir erstmal nochmal zusammen. 3 Medaillen gab es. Bronze für den Hochspringer Mateusz Przybylko hat es gegeben. Das haben wir ja schon besprochen am Freitag. Aber am Wochenende wurde noch 2-mal nachgelegt.
Genau, David Stoll hat sich eine Medaille geholt im Kugelstoßen, hat aufgrund seiner Technikänderung, die er jetzt gehabt hatte, einen wirklich ganz, ganz starken Wettkampf gezeigt, hat über 21 Meter gestoßen. Das war schon ein bisschen überraschend für mich, muss ich zugeben, weil ich damit nicht gerechnet habe. Wie gesagt, diese Umstellung auch von der Technik zu Drehstoß hin kann natürlich etwas dauern, aber er zeigt, dass er damit sehr, sehr gut klarkommt und natürlich sich auch gut positionieren konnte. Und dann die 2. Medaille, die gab es dann am letzten Tag, beziehungsweise die 3. Medaille von Sostene Mogenara im Weitsprung. Hat sie sich Bronze sichern können in Saisonbestleistung und nur 1 Zentimeter unter ihrer persönlichen Bestleistung mit 6,85 übersprungen und haben zwar dann nur 4 Zentimeter dann noch zu Silber gefehlt und 11 Zentimeter zu Gold, aber trotzdem eine bombastische Leistung von ihr und ja, eine Medaille gab es in diesem Jahrtausend bei der Hallen-WM oder Hallen-Indoor-WM noch nicht. Deswegen ist der Erfolg natürlich umso schöner.
Ja, wenn wir zurückblicken, das letzte Mal, dass es im Weitsprung bei einer Hallen-WM aus deutscher Sicht bei den Damen Medaillen gab, das war 1995. Bronzemedaille Susan Tietgit-Green. Die Älteren werden sich sicherlich noch erinnern. Das ist schon lang, lang her. 23 Jahre, um genau zu sein. Also da ist höchste Zeit gewesen, dass mal wieder was nachkommt. Und Mogenara, wir haben ja neulich drüber besprochen, die hatte diese Indoor-Serie gewonnen, hatte sich ja in Glasgow mit dem 2. Platz dann den Siegerscheck von 20.000 Euro gesichert. Die springt eine wirklich starke Saison. Das lässt auch hoffen dann auf den Sommer, auf die Freiluft-EM.
Ja, auf jeden Fall. Und das war ja auch ihr Ticket dann überhaupt für die WM erst, weil sie hatte ja nicht die Norm geschafft gehabt bis dahin und hat sie dann mit dem ja entscheidenden Sieg bei der World Indoor Tour das sichern können. Zwar hat dann auch Alex Westerner zurückgezogen gehabt, aber trotzdem war eigentlich vorher nicht geplant, dass sie dort startet. Deswegen ist es umso schöner und macht auf jeden Fall Hoffnung für die WM. Wenn man mal guckt, die große Konkurrentin im Sommer wird natürlich Ivana Spanovic sein, die ja sich hier Gold holen konnte und sie ist dann wirklich für den Sommer dann auch die große Favoritin auf den Europameistertitel in Berlin. Aber trotzdem, Mogenara ist jetzt nicht zu weit weg und auch Malaika Mihambo hat eigentlich einen guten Wettkampf gezeigt als 5. Also die beiden Deutschen mit Alex Wester dann zusammen werden dann natürlich alles versuchen, dann spätestens in Berlin Ivana Spanovic so weit unter Druck zu setzen, dass sie vielleicht einen schlechteren Tag hat und dass es dann vielleicht für Gold oder auf jeden Fall eine andere Medaille reichen kann.
So sieht's also in der aktuellen Ausbeute bei der Hallen-WM aus. Das waren die Medaillen. Wie sie es insgesamt das Team einzuschätzen. Wie hat es sich verkauft? Das war ja wirklich ein kleines Team. Ich hatte es anfangs schon gesagt. Und nicht alle Medaillenambitionen sind am Ende auch wahr geworden.
Ja, also ich finde, sie haben sich gut verkauft. Wenn man jetzt mal guckt, zum Beispiel können wir mal zum Stabhochsprung. Raphael Holzdeppe hat dort wirklich gut sich präsentieren und konnte 5,80 übersprungen, hat dann 5,85 im ersten nicht geschafft. Und das war hat dann ausgelassen, weil auch schon einige den ersten übersprungen hatten bei 5,85, was ja bei vielen Stabhochspringern so der Fall war, dass sie den ersten Fehlversuch hatten und dann ausgelassen haben, um einfach dann mit den Höhen mithalten zu können. Und dann hat es dann bei 5,90 nicht geklappt, hat 2-mal dort gescheitert, obwohl es ganz, ganz knapp wäre. Gerade der letzte ist dann am Ende Platz 5 geworden, ist aber wie gesagt sehr okay, wenn man auch mal guckt, die Top-Leute vor ihm, das waren auch die erwarteten Leute, die da um Gold mitgesprungen haben, Renaud Navigny, Sam Kendricks, Piotr Lisik und vielleicht etwas überraschend Curtis Marshall aus Australien, der mit persönlicher Bestleistung dort sich die Platz 4 sichern konnte. Aber diese 3, Kendricks, Lisik und Lavigny, haben das Ding für sich entscheiden können. Am Ende war Lavigny derjenige, der dort vorne stand, bei den Damen oder beziehungsweise bei der Dame, die mit dabei war. Lisa Rischig hat es nicht funktioniert. Sie hatte 4,50 im dritten Grad so geschafft, aber sie hat leider etwas vergessen, was alle Stabhochspringer machen, und zwar, wenn man drüber ist, schiebt man seinen Stab ja weg, sodass der nicht irgendwie vielleicht die Latte runterhauen kann. Das hat sie nicht gemacht und genau das ist entsprechend passiert. Der Stab hat die Latte runtergehauen und somit war sie dann raus, hatte keinen einzigen gültigen Versuch. Das ist natürlich sehr schade gewesen und war auch ein bisschen die Kuriosität, so ein bisschen des Wochenendes. Und ansonsten ganz okay. Also David Ballstein hat zum Beispiel sehr gut mithalten können über die lange Distanz, nachdem Richard Ringer ja disqualifiziert worden war, weil er wohl jemanden behindert hat im Vorlauf. Gab es noch die Einspruch von der deutschen Mannschaft, aber der wurde entsprechend abgelehnt. Nicht so zufrieden sein wird zum Beispiel Max Hess mit seiner Leistung. Hatte wirklich große Probleme im Dreisprung dort mit der Anlage klar zu kommen, hatte zwei Fehlversuche zu anfangen und hat dann ja im letzten möglichen Sprung ja irgendwie versucht, das in Weite zu schaffen, aber man hat gemerkt, dass er doch ein bisschen mit angezogener Handbremse angelaufen ist, weil er nicht den dritten Fehlversuch haben wollte. Dann war es am Ende 16:47, Platz 11. Ist natürlich für ihn enttäuschend, klar. Er sich durchaus mehr vorgestellt, hat er gesagt, ich wollte 17:20 springen und wenn man mal guckt, 17:20 hätte zu Platz 4 gereicht, aber für eine Medaille nicht, weil die Dominanz da war und die Qualität wirklich sehr hoch. 7:43 war entsprechend die Siegerweite von Will Clay, der Weltleiteres Bestleistung gesprungen ist. Nelson Iwora als Dritter hatte 17:40, also 3 Zentimeter dort nur gefehlt, hatte auch eben einen neuen Nationalrekord für Portugal aufgestellt und Almir dos Santos war 1 Zentimeter weiter, hatte sich Silbersicherheit können, also war die Qualität doch rot, aber insgesamt muss man sagen, die Deutschen haben sich gut verkauft, nur zwar waren es dann im Endeffekt nur 3 Medaillen, aber ich habe es ja schon vorher gesagt, es gab keine klare Medaillenchance, sondern jeder hat versucht, das Beste zu geben und bei einigen hat es funktioniert und bei einigen halt nicht, zum Beispiel Kai Katzenbjerg, wirklich sehr bitter, persönliche Bestleistung, aber ja, der erste Marcel Uibo hat ihm noch im 1000-Meter-Lauf die Bronzemedaille weggeschnappt, dann hat es am Ende leider für ihn knapp nicht gereicht, aber er hatte wirklich einen tollen Wettkampf und dass es dann am Ende so knapp nicht reicht, ist dann natürlich sehr schade.
Das ist es. Es gab noch eine weitere Kuriosität, nämlich eine Massendisqualifikation. Was war da los?
Ja, genau, eine Massendisqualifikation. Und zwar wurden im Vorlauf über 400 Meter der Männer, alle Läufer wurden disqualifiziert. Und das ist schon wirklich sehr außergewöhnlich. Und diese Disqualifikationen sind alle ausgefallen, weil die ihre Bahn verlassen haben. Und zwar ist es so, dass man innerhalb seiner Bahn laufen muss und darf auch nicht mehr die Linie berühren. Und genau das ist in diesem Lauf passiert. Da haben wirklich alle Läufer nicht genau aufgepasst. Und ja, das ist natürlich wirklich sehr bitter, wenn dann alle aus dem Lauf entsprechend disqualifiziert werden. Wirklich sehr, sehr, sehr außergewöhnlich, das gab es normale, also gibt es wirklich nicht. Mal 1-2 Disqualifikationen, ja, aber dass man gleich einen ganzen Vorlauf disqualifiziert, spricht dafür, dass man das sehr konsequent anwendet, aber ist wirklich sehr kurios.
Also passiert nicht so oft, aber passiert manchmal dann doch. Ist das Regelunkenntnis? Warum machen die das? Wie kann man das erklären?
Ja, man kann das damit erklären, dass man versuchen will, natürlich möglichst wenig, also möglichst eng in die Kurve zum Beispiel zu laufen, dass man möglichst wenig dort laufen muss, weil es ist ja schon so ein bisschen ja gehoben in der Halle, dass es so ein bisschen so eine Rundbahn ja ist. Das ist dann, glaube ich, so der entsprechende Grund, dass es eher in der Halle passieren kann, weil man dort einfach versuchen will, nicht so weit oben auf der Laufbahn zu sein. Und das ist, glaube ich, so der einzige Grund dafür, dass man das sagen muss, weil Unkenntnis kann ich mir nicht vorstellen. Die wollten einfach möglichst wenig Strecke zurücklegen und dann haben sie nicht genau aufgepasst und haben halt die Linie übertreten.
Also kann manchmal dann eben doch passieren und so ist es eben allen gleich im gleichen Lauf passiert. Wir werden weiter die Saison der Leichtathleten natürlich im Blick haben mit dem großen Ziel dann im August mit der Hallen der Freiluft-EM in Berlin werden wir das Ganze dann sicherlich auch abschließen. Auch da sind wir dann dabei, werden ausführlich berichten hier auf meinsportradio.de und Handball, das ist auch noch ein Thema bei uns hier gleich in der Sportshow und vor allen Dingen auch morgen ein großes Thema, denn wir berichten live vom Duell der Rhein-Neckar-Löwen gegen Leipzig im DHB-Pokal. Das gibt es dann morgen bei uns hier auf meinsportradio.de.
Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.